Meine Damen und Herren, wir stehen also im Gespräch mit Moses Maimonides, mit Mose ben Maimon. Und ich erinnere nochmal an das Motto, unter das ich diese Überlegung, gerade auch die heutige Stunde, wird das nochmal sehr, denke ich, sehr unmittelbar Thema werden, das gestellt habe, dieses Wort vom Ben Yoes. Man kann Gott wortlos dienen, ihn aber nicht sprachlos verherrlichen. Und daher meine Reserven gegenüber der so enorm gewünschten negativen Theologie, dass die nicht hingehört. Der Schritt, bei dem wir jetzt stehen, heißt göttliche Unerkennbarkeit. Und ich mache ein Fragezeichen dahinter. Ich meine also, dass diese Forderung nach dieser Denkabstinenz, dass man da sagen kann, wir kommen dort eben nicht hin, damit zusammenhängt, dass man Erkennen als Begreifen gedacht hat und Begreifen nochmal einverleiben, heißt ja Begreifen, umgreifen, ich stecke es mir in die Tasche gewissermaßen, ich habe es dann, dass das hingehört, und wenn das so wäre, dann bedeutet Erkennen ja tatsächlich den Verlust des Gegenüber. Das ist das Problem. Eigentlich will ich den anderen erkennen, wenn ich den aber mir angeeignet habe. Das ist der Gedanke, der ganz bestimmend ist bei diesen Denkern des neuen Denkens, also Rosenzweig und dann von ihm her Levinas, die das eigentlich dem ganzen abendländischen Denken vorwerfen, dass es eine Philosophie du même sei. Desselben und der Selbigkeit und der Einholung, wo alle Erkennen und Verstehen eigentlich auf etwas hinausläuft, was man auch Fremdung nennen könnte, also dass gerade die Fremdartigkeit und die Eigenartigkeit des anderen verschwindet, weil man es sich assimiliert, gewissermaßen verdaut. Nein, das ist das, was dort eigentlich geschieht, also so wird dann dort Erkennen gedacht, und dann muss ich, wenn mir natürlich daran liegt, das Gegenüber zu erhalten, muss ich dann sagen, das darf ich eben nicht erkennen, wenn ich eben Erkennen so entwerfe als Begreifen, als Einvernehmen. Die Frage ist, ob man das eben so sehen muss, und vor allen Dingen kann man dann auch nicht mehr untersuchen, woher das kommt, diese Erkenntnis oder Nichterkenntnis. Und jetzt nimmt also auch nicht zuletzt auch von Maimonides her, Thomas von Aquin formuliert dann ausdrücklich, die höchste Gotteserkenntnis ist die Erkenntnis der Unerkennbarkeit Gottes. Also der meinte, um erstmal zu sehen, was er da meint, dass man das nicht missversteht, das ist ja schließlich nicht unser Jahrhundert, wo der hier denkt und das so entwirft, der meint also nicht den Agnostizismus, der heute da ist, dass man sagt, wir haben eben ein Erkenntnisvermögen, das da gar nicht zureicht. Er meint auch nicht, was Sie beim Faust haben, dass eben man allmählich bei all dem Bemühen dann resigniert am Ende eines langen und doch vergeblichen Erkenntnisbemühens. Das ist der Faust. Wie soll ich bemühe mich, aber kommt er doch nicht weiter und man erreicht ja nichts und man entdeckt nichts. Das ist nicht Thomas. Ich betone das extra so, weil natürlich man immer wieder auf Leute trifft, die das dann auch nochmal zitieren oder aufnehmen dort hinein. Das ist nicht gemeint. Er meint auch nicht, was etwa Paderaner so zentral ja hineingestellt hat, dass er sagt, es gibt eine letzte Unbegreiflichkeit von Personen und dem Weltgrund. Das meint er auch nicht, denn Thomas sagt ja nicht wenig über Gott, er sagt ja wirklich viel. Und dann zitieren die Leute immer sein berühmtes Strohwort gegen Ende seines Lebens, noch mitten im Abschluss, der eben ja nicht abgeschlossen worden ist, seiner theologischen Summe, dass er sagt, ihm kommt alles wie Stroh vor. Er hat aber an keiner Stelle, wo er das gesagt hat, seine bisherigen Sätze widerrufen. Das muss man sich auch klar machen. Abgesehen davon, dass ja zu diesen Sätzen, die er dann da wieder zu widerrufen gehabt hätte, auch der gehört hätte, dass man Gott nicht erkennen kann. Also so ist es ja nicht. Sondern dass er nur einfach sagt, das, was ich da mache mit meinen ganzen Begriffsunterscheidungen, das ist es eigentlich nicht so ganz. Was aber Thomas ausdrücklich hervorhebt, ist, dass es sich bei dieser Erkenntnis um das handelt, was Gott nicht ist. Das ist allerdings sein Verfahren. Es geht darum, mit der Gotteserkenntnis zu erkennen, dass wir nur erkennen, was Gott nicht ist. Also es ist eine Gotteserkenntnis natürlich, ihn als unerkennbar zu erkennen. Und darum sagt ein Kollege von mir, der seinerzeit hier studiert hat, dass ich hier noch Assistent war und am Lehrstuhl bei Paterana promoviert hat, Heu heißt der, der ist Professor in Münster, der sagt, es ist eigentlich angemessener, von der göttlichen Unerkennbarkeit zu sprechen, als von der Unerkennbarkeit Gottes. Das sind tatsächlich zwei verschiedene Dinge. Also ich will nicht sagen Unerkennbarkeit Gottes, sondern die göttliche Unerkennbarkeit. Also ich erkenne Gott und erkenne, dass eine der wesentlichen Eigenschaften die Unerkennbarkeit ist. Das ist was anderes, als wenn ich sage, ich erkenne Gott nicht. Das halte ich für eine wichtige Klärung oder eine Unterscheidung, die sicher hilfreich ist. Und diese jetzt die göttliche Unerkennbarkeit, also nicht, dass man nicht weiß, wer Gott ist, sondern die göttliche Unerkennbarkeit, die wird dann auch durch die Offenbarung nicht überwunden, sondern gerade nochmal gefördert. Das ist das, was auch Rahner immer so gesagt hat, was man bei Heidegger lesen kann. Das ist ein wichtiger Punkt. Ich finde, der wird am deutlichsten durch einen Satz von der Simone Weil, den ich mir zum Wahlspruch für mein Arbeiten und Forschen gemacht habe, wo er sagt, das Unbegriffene verdeckt das Unbegreifliche und darum muss es verschwinden. Also man muss das Unbegriffene wegräumen, damit das Unbegreifliche herauskommt. Denn vieles halten wir für unbegreiflich, was nur unbegriffen ist. Das muss man wegräumen, dass, so wie man, Max Frisch schreibt das mal an einer Stelle, wie man eben von einem Stein dann, den man so aus dem, einem Edelstein, den man aus dem Fels rausholt, man die Steine wegklopfen muss, damit der Edelstein übrig bleibt. Also ich muss das Unbegreifliche, das Unbegriffene beseitigen, le non compris, cache l'incompréhensible, et pour ce motif, il doit être éliminé. Das Unbegriffene muss weggeräumt werden, damit die Unbegreiflichkeit herauskommt. Für Unbegreiflichkeit bin ich auch sofort, aber nicht für das Reden von Unerkennbarkeit. Weil ich meine, dass Erkennen und Begreifen was anderes ist und ich sehr wohl einen Menschen als unbegreiflich erkennen kann. Das sehe ich überhaupt gar kein Problem. Aber die Unterscheidung halte ich für wichtig. Die Bilder, die da benutzt werden, eben auch bei Thomas und den Thomisten, ist dann, dass wir sagen, im Licht der Sonne sehen wir alles, nur die Sonne liegt außerhalb des Horizonts des Sichtbaren, aber nicht, weil sie schwarz ist, sondern weil sie zu sichtbar ist. So dass man eben nicht in die Sonne gucken kann, sondern nur im Licht der Sonne alles andere sehen kann. Das ist ein uraltes Bild für diesen Sachverhalt, von dem wir hier reden. Und den will ich natürlich auch nicht bestreiten, den vertrete ich genauso. Die Frage ist nur, wie lege ich ihn aus? Also dieses Bild zu sagen, ich sehe nur die Dinge, aber ich kann nicht die Sonne sehen, das gilt, meine ich, für das, was Lewis nennt, looking at. C.S. Lewis macht einen Unterschied zwischen looking at, also ich gucke auf etwas hin, ich richte meinen Aufmerksamkeitsstrahl da drauf, er nennt das auch contemplate, ich nehme etwas selber in den Blick und dann gibt es den Mitvollzug, das nennt er looking along. Das Bild, das er in einem seiner Aufsätze wählt, das heißt in einem Werkzeugschuppen und dann sagt er, steht man in so einem Werkzeugschuppen und durch den fällt irgendwo so ein Loch, was da ist, an der Tür fällt so ein Lichtstrahl rein und ich kann entweder also auf den Lichtstrahl gucken, da tanzen so die Stäubchen da drin rum und so, oder ich kann an dem Lichtstrahl entlang gucken so und guckt dann da so hinaus und das bringt als Beispiel und sagt, ich kann also looking at über jemanden reden oder über den Schmerz, der sich dort krümmt und schreit und so und ich kann mich erinnern oder mit dem, wenn ich selber Schmerz erleide, das nennt er looking along im Unterschied zu looking at. Den Ausdruck, den er dann verwendet dafür, das hat er genommen von einem anderen Philosophen, ist dann enjoy. Er sagt, das vollziehe ich mit, das erlebe ich, aber ich nehme es nicht in den Blick. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt für seine Erkenntnistheorie, dass ich nicht dasselbe zugleich kontemplieren und erfahren kann, um das so auszudrücken. Ich hatte das ja immer so hingemalt als zwei Dinge. Also ich kann so einen Menschen betrachten und dann begleitet mich mein Entzücken an diesen Menschen, aber ich betrachte den Menschen. Ich kann natürlich auch das Entzücken betrachten, dann kann ich aber nicht mehr im selben Sinn nochmal den Menschen betrachten. Dann kann ich natürlich ein Liebesgedicht über ihn schreiben oder sonst was machen, aber das zeigt schon, dass ich eigentlich nicht mehr ihn im Auge habe. Deswegen ist es vielleicht besser, kein Liebesgedicht zu schreiben. Oder eben, wo man sowieso nichts ansehen kann, kann man auch ein Liebesgedicht schreiben. Aber an sich ist es natürlich richtig, man wendet sich auf den anderen hin, als dass man anlässlich seiner da am Gedicht rumbasselt. Also das ist also so die Frage, wie macht man das? Ne? Also das wäre so dieses Looking at und das, also looking at auf diesen Vollzug, während wenn ich ihn selbst helle, den einfach mitvollziehe, dann wäre das so in diesem looking along mit drinnen. Und den, das muss man also aufnehmen und dann sagt er, wenn ich jetzt also sage, ich sehe im Licht der Sonne die Dinge, looking at, und wenn ich die Sonne selber angucken will, dann geht es nicht, das ist wahr. In diesem Sinn ist jetzt die Frage, was heißt jetzt Gotteserkenntnis? Soll das jetzt heißen, ich kann doch in die Sonne gucken? Oder könnte man jetzt nicht auch so sagen, dass ich im Licht der Sonne nicht bloß die belichteten, beleuchteten Dinge angucke, sondern durchaus auch deren Beleuchtetsein und den Aufglanz der Sonne darauf? Nicht? Ist ja was anderes, ob ich bloß im Licht der Sonne jetzt auf die Dinge gucke oder ob ich auf den Dingen das angucke, dass sie beleuchtet sind, dass sie leuchten. So wie ich bei der Ursula Ziebart, die schreibt so schön an einer Stelle über das Wort Guadalquivir, über diesen Fluss und sagt, das steckt so schön im Namen drin, dieses Guadal sind so die majestätisch laufenden Wellen, die großen Wellen und das Quivir sind so diese Lichtsplitter da drauf, auf den kleinen Wellen, so auf den Spitzen. Nicht? Und so, da habe ich in diesem Wort eigentlich beides drin, das Guadal, das Fließen, dieses majestätischen Fluss, eher dann da ins Meer fließt und dann dieses Quivir, so diese Lichtsplitter, die da so drauf liegen, die sind, das wäre also eine andere Weise, nochmal auch dann der Sonne zu begegnen, die dort gegeben ist, dass man das aufnehme. Wäre ja zu überlegen, ob so etwas nicht möglich ist. Allerdings, um dieses Glänzen und Gleißen als ein Dasein der Sonne zu erkennen, muss ich das anderswoher erfahren haben. Das ist richtig. Und das sagt auch Paulus so, der sagt, der Glaube kommt vom Hören. Also erstmal muss es mir gesagt werden, aber wenn es mir gesagt worden ist, kann ich sehen. Das ist ja ein Satz von Goethe, den verwendet ja auch einer von diesen Reiseführer, also wo da drauf steht, man sieht nur, was man weiß. Nicht? Also ich muss es von anderen erstmal erfahren haben und dann sehe ich es auch. Aber ich sehe es dann wirklich, nicht ich erschließe es. Das ist der Punkt, um den es mir dabei geht, dass wenn einem durch das Ohr die Augen geöffnet sind, sieht man es. Das ist das, worauf es mir hier ankäme, diese Verbindung, die hier sichtbar wird. Man kann das etwa bei Schöne nachlesen, über das Licht in der Malerei, nicht, wo das Licht einfach ein Thema ist, in der Art, wie es dann nochmal auftaucht und dort da ist. Und dann kann man das sogar in demselben optischen Metaphernfeld sagen, was sonst die Leute eher im Wechsel vom Optischen ins Akustische oder eben ins Fühlen geht. Also bei Exupéry steht dann so an einer Stelle in der Stadt in der Wüste, in diesem nicht abgeschlossenen Spätwerk, wo er dann sagt, dass der Wüstenherr sagt im Gebet, er spürt nur so eine schwache Wärme auf den Handflächen von Gott, auf den er sich wendet. Oder dasselbe kann man auch bei Jean-Paul lesen, wo er schreibt, Gott ist das Licht, das selber nicht gesehen alles sichtbar macht und sich in Farben verkleidet. Und dann fährt er fort, nicht das Auge empfindet den Strahl, aber dein Herz dessen Wärme. Also haben sie so einen Versuch, das auszudrücken. Mit den Augen sehe ich eigentlich nur das Licht und eben nicht mehr, aber die Wärme ist nochmal was anderes. Da wird also versucht, das auszudrücken, indem ich wechsle von den Sinnen, entweder zum Hören oder zum Fühlen. Aber wenn man das so sieht, dass man dieses Glitzern auf der Welle ja auch nochmal die Sonne darin erkennt, so wie man sich ja klar machen müsste, dass man nachts natürlich die Sonne sieht. Denn woher kommt denn das Licht vom Mond? Das haben die Leute natürlich früher nicht gewusst. Die haben gesagt, es sind zwei Lampen, die Sonne und der Mond. Aber in Wirklichkeit ist das Licht des Mondes, der leuchtet ja nicht. Ist ja Sonnenlicht. Ist ja nicht wahr, dass die Sonne bloß am Tag scheint. Die scheint auch nachts. Ich meine, außer bei Neumond, aber sonst eben. Nicht? Und das muss man sich mal klar machen. Und sowas würde hier in so etwas hineingehören. Ich meine, dem Mond sei es ja gegönnt, dass man das also alles wunderschön findet, aber es wäre noch schöner, wenn man obendrein mit bedächte, dass er das Licht geschenkt kriegt von der Sonne. Dass das damit hineingehört. Also sowas, das muss man aber, das sieht man erst, wenn man es weiß. Nicht? Denn wo sieht man das? Man sieht die Sonne eben nicht, man sieht eben den Mond. Also, mir liegt aber dran, ich erschließe das nicht, sondern ich sehe es, ich nehme es gewissermaßen mit wahr, wenn ich das erstmal gehört habe. Und ich glaube, es wird auch von innen, von dort her gestützt, als das, was ich da höre, worauf ich selber nicht gekommen wäre, zugleich passt zu dieser eigentümlichen Überschusserfahrung, die man vorher schon macht in etwas. Es reicht eigentlich weiter. Und wenn mir jemand das erklärt und sagt, ach, da kommt's her, na klar, leuchtet der Fluss nicht vom Fluss, sondern von der Sonne. Und mein Beispiel dafür, dass man da selber sieht, wenn man belehrt worden ist, ist ja immer der Blick auf die Impressionisten, nicht? Wenn man uns vor denen gefragt hätte, welche Farben haben Schatten, würden die meisten von uns, außer den Malern unter uns, ich weiß nicht, wie viele hier drunter sind oder so, die würden dann sagen, Schatten sind grau, nicht? Aber nicht mehr, auch die Leute, die das sonst nicht merken, auch die normalen Menschen wissen seit den Impressionisten, dass die Schatten violett aussehen können und braun und rot in allen Farben. Und man sieht es selber, wenn einem die Augen dafür per Ohr geöffnet worden sind. Das ist das, was ich hier meine und was auch in das hineingehört, was Glaubensverkündigung oder philosophische Vermittlung heißt. An sich will ja hier einer dem anderen die Augen öffnen. Beweisen heißt hier für mich argumentativ den anderen sehen lassen, was sich einem selber gezeigt hat. An sich sind das so Sehhilfen, wie wenn man bei so einem Suchrätsel, wo ist die Katze, dem anderen eben sagen kann, dreh es mal 90 Grad und dann guck mal oben in die Ecke und so und da jetzt siehst du doch den Schwanz, ja, jetzt habe ich's. Das ist eigentlich philosophisches Begründen. Dass einem selber sich was gezeigt hat und man versucht dann mit Hilfslinien und mit Weglassen und Rumschieben zu erreichen, dass der andere das auch sieht. Das ist, meine ich, das, wenn das hier Beweis heißt in der Metaphysik und in der Philosophie. Bitte?
Ich wollte dazu was fragen, das, in Bezug auf das Wissen. Das heißt, ein kleines Kind, wenn es aufwächst, weiß erstmal gar nichts. Ich stelle mir das immer so ein bisschen vor, was bedeutet das?
Ja, also ich glaube nicht, dass das gar nichts weiß. Das meint der Aristoteles, aber ich glaube nicht, dass der recht hat. Also der der Gustav Siewert schreibt in seinem wunderschönen Buch über die Metaphysik der Kindheit davon, dass, sagt, schon eingebettet in die Wärme und die Hut des Mutterschoßes, macht man hier schon ganz wesentliche Erfahrungen. Und das schreibt er auch in so einer schönen Weise, also wer das Buch nicht kennt, das empfehle ich also jedem, der überhaupt sich mit diesem Thema da befassen will, Metaphysik der Kindheit von Gustav Siewert. Seine Sprache ist so wie die Fotos von Lennart Nilsson oder so, dass das wirklich so sichtbar wird und zeigt, was da eigentlich hineingehört. Denn es ist ja merkwürdig, sich das so zu denken, wie das der René Spitz sich etwa vorstellt in seinem Buch, das ja auch den bezeichnenden Untertitel hat, Naturgeschichte der frühen Mutter-Kind-Beziehung. Also dieses erste Jahr, das sagt, das Kind ist erstmal ein Bündel von Bedürfnissen und brüllt darum und manipuliert die Großen. Oder so, wie soll dann eigentlich dann irgendwann daraus mal sowas wie Liebe hervorgehen, wenn das bloß vorher bloßes Bedürfnis ist? Muss ich nicht sagen, dass die Grunderfahrung von Liebe da schon mit drinnen steckt? Und die muss dann nur, also entfaltet und, was heißt nur, das ist ja genau die Aufgabe, aus dieser Trennung heraus dann reflektiert zu werden, dass ich dann, was vorher so unbewusst damit drin steckte, eigens Thema wird. Mein Beispiel aus der Schrift ist dafür immer, ich finde das so schön anschaulich, das Beispiel, dass die Emmaus-Jünger, nachdem er wieder verschwunden ist, sagt, brannte nicht unser Herz. Und ich muss sagen, die müssen also vorher doch den Temperaturunterschied gemerkt haben, aber waren irgendwie so abgelenkt, dass sie das nicht mitgekriegt haben, nicht? Und da sie auch andere Leute waren als wir, wir hätten ja in Emmaus sofort eine Tagung über Gottesferne angefangen, nicht? Kaum ist er da, ist er wieder weg. Die sagen nein, sie ziehen mit Begeisterung dann zurück nach Jerusalem und sagen, er lebt. Und wir haben es gemerkt. Also zuerst, bei Hämmerle formuliert, erst begegnet mir was und dann begegnet mir erst, dass mir was begegnet ist. Weil im Begegnen selber bin ich so außer mir, dass ich erst, wenn ich zu mir komme, bei mir ankommen kann, was vorher auf mich zugekommen ist. Brauche also einfach so diese Pause. Das gilt ja für alle möglichen Vollzüge, bis hin zu den Vollzügen der Liebe oder wo die Leute dann reden davon, um eine Animal post coitum triste oder so. Das kann ich mir nur so erklären, dass die Leute nicht wissen, was Dankbarkeit heißt. Ne? Wo es an solchen Stellen hinkommt, dass bei jemandem ankommt, was vorher auf ihn zugekommen ist. Es geht nicht alles zugleich. Und deswegen gehört das Ganze in einen Rhythmus hinein von einem Erwarten, von einem Erfahren und von einem dann Verkosten oder so. So wie der Hegel sagt, die Eule der Minerva fliegt immer am Abend. Erst wird gelebt, dann wird darüber nachgedacht. Dass das so in diesem nachkommt. Aber ich kann nur hinterher darüber nachdenken, in der sogenannten Reflexio Directa, wenn ich vorher die Reflexio Concomitans, wie die Alten das nannten, habe. Ich sage da lieber Selbsthelle des Geistes, denn das ist noch nicht so ein thematisch, das ist schon zu viel gemalt, das so zu malen. Sondern es liegt irgendwie so mit drin, dieses Mitbewusstsein, das ja irgendwie gegeben ist. Und das kann ich, das ist eben so mit drin, das nennt der Louis eben Enjoy, es wird irgendwie miterfahren, aber kontemplieren kann ich es erst hinterher. Und es geht nicht beides zusammen. Es geht immer nur eins von beiden. Und da kann man sich jetzt drüber aufregen und das bedauern. Aber man kann auch sagen, also unverändert ist es. Man kann es nicht ändern. Aber man kann auch sagen, nein, das ist gut, dass das so eingerichtet ist. Eins nach dem anderen. Dass das mit hineingehört. Und das würde ja also auch hingehören. Und in dem Zusammenhang ist dann nochmal, meine ich, die Grenze des Anschauungsmodells überhaupt zu bedenken. Das ist uns, glaube ich, nicht immer so bewusst. Wir gehen einfach davon aus, weil das unser deutlichster Sinn ist, der Gesichtssinn, dass wir erkennen nach dem Muster des Anschauens denken. Bis hin, muss ich ja nur kurz daran erinnern, dass Wissen von der germanischen Wurzel Witt kommt, das heißt sehen. Im Griechischen ist völlig klar, da heißt Wissen ist überhaupt eine Perfektform. Euda heißt das, heißt auf Deutsch, ich habe gesehen. Das heißt Wissen auf Griechisch. Da wird es also ganz deutlich. Und zu sagen, weiß ich denn wirklich nur durch die Augen oder kann ich nicht auch wissen durch die Ohren? Gibt es nicht Dinge, die ich überhaupt nur durch die Ohren wissen kann? Und warum soll ich das dann nicht Wissen nennen? Das nennen wir dann Glauben und dann reden die Leute von Glauben, heißt nicht Wissen. Und das ist einfach nicht wahr. Warum soll ich im Glauben nicht wissen können? Das Problem hängt daran, wie ich Wissen verstehe. Es gibt eben drei Begriffe von Wissen. Auch das habe ich schon öfter gesagt, wenn Sie es alle schon wissen, sagen Sie einfach, nee, erzählen Sie es nicht nochmal, sonst sage ich es erst nochmal. Also die unterste Form von Wissen heißt gewusst das. Erstmal, was heißt Wissen überhaupt? Ich schlage vor zu sagen, Wissen heißt sagen können, dass man sagen kann, wie es ist. Einfacher als so zweistufig kann man es nicht ausdrücken. Wenn jetzt einer von uns sagen würde, die Zahl der Sterne ist im Moment gerade, und ein anderer sagt im selben Moment, die Zahl der Sterne ist ungerade, dann wissen wir, einer von beiden hat recht, aber wir wissen nicht wer. Und Wissen heißt nun, ich sage nicht nur was Richtiges, sondern mir ist auch bewusst, dass ich was Richtiges sage. Das heißt Wissen. Ich lasse offen, woher ich das weiß. Ich lasse offen, ob ich mich dabei nicht irre. Denn dass man meinen kann zu wissen, und nicht wirklich weiß, das ist nichts Neues. Das habe ich leider zu oft in Examina erlebt. Also das gibt's. Nicht? Das ist nicht der Punkt. So, der Punkt ist, wo taucht das also trotzdem auf, dass das zusammengehört? Und also die unterste Stufe jetzt, das war also Wissen. Und jetzt sage ich, gibt's drei Sorten von Wissen. Die unterste Stufe heißt gewusst das. Das pure Faktenwissen. Dann kommt darüber das gewusst wie. Das nennen die Griechen Techne, die Lateiner Ars, Kunst, Kunde. Medizin ist zu einem Teil so etwas gewesen. Descartes hat dann gesagt, wir wollen eine Wissenschaft ausmachen. Da weiß ich wie. Durch Erfahrung habe ich gemerkt, das eine Kraut hilft gegen Fieber und das andere gegen Durchfall. Man weiß nicht genau warum, aber es hilft. Und dann kommt die dritte Stufe, gewusst warum. Das ist natürlich die beste Form von Wissen, wenn es um Objektwissen geht. Scheler nennt das dann Herrschaftswissen. Wenn ich damit umgehen kann, ist natürlich das Beste, ich weiß auch, warum was ist, dann kann ich bei Defekten am besten arbeiten oder so. Und jetzt ist ja der Punkt, dass dieses Wort für Wissen und Wissenschaft im Griechischen und Lateinischen dasselbe Wort ist. Episteme oder Scientia. Wir haben im Deutschen die Möglichkeit zu unterscheiden zwischen Wissen und Wissenschaft. Und von dort her kommt es, wenn ich mit Kollegen über Wissen oder Glauben zu reden habe, vor allen Dingen mit also Kollegen aus der Naturwissenschaft oder so, und ich frage die, was ist Wissen, dann sagen die mir immer, Wissen ist, was man beweisen kann. Und dann sage ich, das kann nicht stimmen, denn wie viele Leute sind schon auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet worden und erst nach dem Tod per DNA-Analyse rehabilitiert worden, sollten die nicht gewusst haben, dass sie unschuldig sind? Sie konnten es nur nicht beweisen. Dann werden die Kollegen ärgerlich und sagen, ja, das ist doch ganz was anderes. Sag ich, nein, wenn Sie eine Definition vorlegen, muss auf alles passen. Also das ist eine Definition für Wissen als wissenschaftliches Wissen. Okay, ja. Das ist die Definition für wissenschaftliches Wissen ist gewusst warum. Und weil Thomas an sowas denkt, bei Wissen, schreibt er auch, Glauben heißt nicht Wissen. Das war bei dem unschädlich, weil das ein frommer Mann war und die Zeit war überhaupt noch fromm. Heute ist es nicht mehr so unschädlich. Und deswegen muss man das stärker betonen und sagen, Glauben ist nicht Einsicht. Glauben ist nicht begründen können. Aber Glauben muss überhaupt nicht heißen, ich weiß nicht. Das ist sogar der Grund, warum, was das Neue Testament noch nicht tut, man später einen Unterschied macht zwischen Glauben und Hoffen. Denn Glauben ist ein Wissen. Im Glauben weiß der, der glaubt, dass Gott sein Heil will. Aber keiner wird doch sagen können, ich weiß, dass ich in den Himmel komme. Das wäre die schwere Verfehlung gegen die Hoffnung, wenn ich mir herausnehme, zu wissen, dass ich in den Himmel komme. Man kann sich auf zwei Weisen schwer gegen die Hoffnung verfehlen. Entweder indem man sagt, ich komme nicht in den Himmel, das ist die Verzweiflung. Oder es ist dieser eingebildete Hochmut zu sagen, ja, ich weiß, ich komme in den Himmel. Also beim ich weiß im Glauben, dass Gott mein Heil will, aber in der Hoffnung weiß ich nicht, dass ich in den Himmel komme, sondern bin ich nur gewiss, da vertraue ich drauf, dass ich dorthin komme. Aber das ist etwas anderes. Da kann ich nicht Wissen sagen. Und darum, meine ich, sollte man da wirklich unterscheiden zwischen Glauben als einem, ich kann sagen, dass ich sagen kann, wie es ist, hier nicht aufgrund von Einsicht, nicht aufgrund von Beweis, okay, aber beides kommt auch nicht in der Definition vor. Eine Definition soll so schlank gemacht werden, wie es nur eben geht. Und deswegen ist die Definition damit getan, wenn ich sage, ich kann sagen, dass ich sagen kann, wie es ist. Wo ich das her habe, ob durchs Auge oder durchs Ohr, ob mit Gründen oder ohne Gründe, steht dahin. Jedenfalls im Umgehen mit Objekten ist das beste Wissen ein Wissen aus Gründen. Bestreite ich überhaupt nicht. Es ist schon anders, wenn Sie jetzt nicht mit Subjekt-Objekt zu tun haben, sondern mit Subjekt-Subjekt. Und es ist das Bezeichnende, dass das in der Philosophie überhaupt erst anfängt, Ende des 19. Jahrhunderts. Bis dorthin haben 2.500 Jahre die Leute immer nur über Subjekt-Objekt nachgedacht. Und dann kommt beim Fichte und bei Feuerbach diese Idee mit dem Du, mit dem Gegenüber. Und dann kommen zu Anfang des 20. Jahrhunderts die großen Dialogiker, Buber, Ebner, Rosenzweig. Die jetzt sagen, wir denken nicht in erster Linie von Ich-Es, von Subjekt-Objekt, sondern wir denken endlich über Subjekt-Subjekt nach. Ja, Leute haben natürlich immer Subjekt-Subjekt gelebt, aber es wurde nicht systembildend in der Wissenschaft und in der Philosophie. Da hat man das irgendwie ausgelassen übersprungen. Das kommt vor in der Spiritualität natürlich, klar. Aber es kommt nicht vor eben in den eigentlich wissenschaftlichen, also theologisch-philosophischen Sachen. Das hat man ganz eigentümlicherweise ausgeblendet. Und da dreht sich's um. Ich kann nämlich nicht wissen, warum jemand liebt. Ich kann wissen, warum jemand verliebt ist. Das kann man erklären, je nachdem, wie weit wir mit unserer Wissenschaft kommen. Aus seinen Genen, Memen und seinen Erfahrungen, allem, was so da ist. Aber warum einer liebt, kann ich nicht erklären. Sodass die höchste Form im Interpersonalen das gewusst das ist. Und die Antwort fällt nur allgemein aus. Natürlich kann ich sagen, warum schafft Gott? Weil er liebt. Ja, warum liebt er? Da kann man nicht einfach sagen, ja, weil er es gar nicht lassen kann. Das kann man, das stimmt natürlich, aber man, wenn man das falsch verstanden würde, müsste man sagen, wie Hegel, Gott muss schaffen. Und dann liegt man schon wieder daneben. Denn Gott wäre kein bisschen weniger Gott und anbetungswürdig, wenn er nicht geschaffen hätte. Das ist ganz wichtig. Das ist jetzt keine Philosophie so zwischendurch in Klammern, sondern ein Stück so Theologie, obwohl es auch philosophisch schon gilt. Ich behaupte, ein Absolutes, das Relatives hervorbringen muss, ist nicht wirklich absolut. Dem fehlt was. Und da sagt auch Hegel so, erst durch die Schöpfung wird Gott Gott. Er vollendet sich dann erst. Das muss ich weglassen. Also, wenn ich sage, das geht nicht, dann kann ich zwar allgemein sagen, er schafft, weil er liebt, aber warum liebt er? Da hört es auf. Das heißt, zwischen Personen ist die höchste Form das. Und da wir nicht bloß Personal sind, sondern eben auch alle möglichen anderen Antriebe in uns drinstecken, kann man bei uns auch sehr viel mit dem gewusst wie rauskriegen. Wir manipulieren uns selbst und andere immerfort, mal mehr, mal weniger. Ne? Also das ist das gewusst wie und es steckt natürlich auch das gewusst warum drin, weil wir eben nicht reine Personen sind und pure Freiheit, sondern eben unter den Grenzen und Bedingungen unserer Freiheit stehen. Und da gibt es natürlich auch Antworten, und es ist ja auch gut, wenn man die hat, auf das Warum. Das ist eben, ja gut, das ist so der Vorteil, wenn man älter wird, man lernt also mit sich und anderen besser umzugehen als am Anfang, nicht? Weil das andere so mit dazukommt. Aber trotzdem bleibt es dabei, die Ordnung kehrt sich um. Statt zu sagen, das, wie, warum, muss ich jetzt sagen, warum, wie, das im Gegenüber der Person. Und dann kriegt es ein anderes Bild. Aber man hat eben über die Jahrhunderte eher von diesem Instrumentellen gedacht, wo das dann anders entworfen wird. So, das stimme ich ja auch dem Scheler zu, dass er sagt, wir haben bis jetzt eigentlich noch keine christliche Philosophie, sondern nur eine griechische Philosophie mit christlichen Schnörkeln. Weil das einfach noch zu wenig systembildend geworden ist. Also vom Dialogischen ist schon nicht so viel da, vom Trinitarischen ganz zu schweigen. Denn das Dialogische ist ja erstmal jüdische Denkform. Von dort müsste man, wenn man das endlich aufgenommen hätte, weitergehen zur trinitarischen Denkform. Also nicht auch mal von der Trinität reden, sondern das müsste eigentlich so die Sicht sein, von woher man an die Wirklichkeit herangeht, wenn man glaubt, dass das wirklich der Grundcharakter der Wirklichkeit ist. Und davon ist noch nicht viel zu merken. Also es bleibt noch was zu tun. So, und vor diesem Hintergrund wollte ich jetzt sagen, also mit dem Wissen und dem Sehen, ich meine, man muss an diese Grenze des Modells Anschauen überhaupt erinnern. Das tut zum Beispiel hier im Haus seit Jahren immer der Pater Sala im Rückgriff auf Bernard Lonergan und seine Erkenntnistheorie. Denn Kant geht ja ganz deutlich von den Anschauungen aus und sagt, ich kann eben das Ding an sich nicht anschauen oder so, nicht da, und beschreibt in dieser Form dann das Erkennen, während Lonergan herausarbeitet, dass er sagt, das Erkennen ist eine dreigliedrige Sache. Der erste Schritt ist die Erfahrung von Daten. Das ist, was wir Wahrnehmung nennen. Klammer auf, auch das erinnert, hat nichts mit Wahrheit zu tun. Bei Wahrnehmen sieht man oft in Büchern so mit Gedankenstrich gedruckt oder Bindestrich, weil der Autor dann erinnern will, dass das mit Wahrheit zu tun hat. Das stimmt aber nicht. Das gehört in die Familie Gewahrsam. Hüten, bewahren, hat nichts mit Wahrheit zu tun. Das ist also eine andere Wurzel. Also, es gibt das Wahrnehmen erstmal von Daten. Das ist der erste Schritt. Bei Lonergan hat er gesagt, das ist so der erkenntnistheoretische Rana, haben die Leute immer so gesagt. Der Lonergan hat lange ein Kanadier in Rom gelehrt. Die zweite ist dann die begreifend-begriffliche Einsicht. Das ist das eigentliche Objekt unseres Erkennens, das Was, sagen die mittelalterlichen Autoren so. Nicht? Wenn man einen Freund findet, entdeckt man zugleich, was ist Freundschaft. Wenn man betrogen wird, hat man begriffen, was ist Verrat. Dieses Was, also ich habe ein umgreifbares, beschreibbares Objekt, jemand oder etwas oder ein Sachverhalt, und begreife zugleich daran, was das eigentlich ist. Dann sagen die mittelalterlichen Autoren die Quiditas, das Was. Oder so. Das ist unser eigentlicher geistiger Erkenntnisobjekt. Das erkennen die Tiere nicht in dem Sinn. Und da sehen Sie sofort, die Was können sich stufen. Wenn man also jetzt damit einen Hund zu tun kriegt, dann sehe ich, das ist ein Dackel, wenn einer das sieht, das Dackelhafte, oder er sieht, es ist das Hundehafte, oder ist überhaupt das Tierhafte, oder ist das Geschöpfhafte, das Lebenshafte. Da gibt es viele Was, die da geschachtelt übereinander liegen. Aber die Washeit ist das eigentlich, was unser Erkennen ausmacht. Abstrahieren von diesem Konkreten. Also wir brauchen ein sinnlich Konkretes und an ihm erkennen wir diese Washeit. Das ist diese merkwürdige Sache, wie wir Welt erkennen und auch die Seele sich selbst erkennt. Wir sind erstmal bei den Sachen und kommen dann zu uns zurück. Und an der dritten Stelle steht das Wirklichkeitsurteil. Da kommt dieses Willensmoment hinein. Also das erste ist, die Daten werden wahrgenommen. Das zweite ist, ich erkenne in den Daten, dass die Washeit, um den es da geht, ich sehe nicht bloß irgendwelche Flecken oder so, sondern ich sehe die zusammen. Das gibt es auch schon auf der sinnlichen Ebene. Dafür steht der Sensus communis in der mittelalterlichen Philosophie, das, was dann später Common Sense heißt und so Allgemeinsinn. Das hat auch schon das Tier. Also der Hund sieht ja nicht bloß da irgendwelche Flecken und Gerüche oder so, sondern er sieht, das ist jetzt das Herrchen oder das Frauchen. Also das macht das schon, der kommt zwar nicht bis zur Was-Erkenntnis, aber dass er diese Einzelerkenntnisse schon mal zusammenschaut in eine Gestalt, das wird genau noch in einem Zwischenbereich zwischen den einzelnen Datenwahrnehmungen und dem Was erreicht. Aber der Mensch, das Was, und der Mensch geht über das Was nochmal hinaus, das ist der dritte Schritt, das Wirklichkeitsurteil. Das ist ja, und das ist wirklich. Irren kann man sich natürlich auf all den Punkten. Also natürlich gehört die Anschauung mit dazu, Aber schon das Denken selber ist keine anschauungsmäßige Tätigkeit, sondern mündet im Existenzurteil. Und das ist das, wenn Sie mal gucken, das fehlt bei Kant. Bei dem heißt Urteil Synthese von Subjekt und Prädikat. Er spricht an anderen Stellen auch von der Setzung, dass das Ist eben kein Prädikat ist. Das wissen wir ja, sagt er in Kritik des ontologischen Arguments, wie er es versteht. Das Ist ist nur eine Setzung, aber er müsste deutlicher sagen, dass dieses Setzungsmoment in jedem Erkennen mit hineingehört. Das tut er nicht. Sondern der hat im Blick immer die Synthese der einzelnen Dinge, die ich dann zusammenfüge, zu einem Bild, das angeschaut wird. Spricht von den Anschauungen und Begriffe nennt er die Anschauung von Anschauungen. Also er bleibt ganz in diesem Anschauen und das Urteil kommt nicht vor. Und das ist einer der Gründe, warum er, wenn er sagt, ich komme mit dem Anschauen über das Anschauliche hier nicht hinaus, auch nichts sagen kann über das, was über das Anschauliche hinausgeht. Wenn ihm klar geworden wäre, dass ich auch im Anschauen des Anschaulichen zu einem Urteil komme, dann kann ich natürlich auch über Anschauliches zu einem Urteil kommen, das als Urteil über die Anschauung hinausreicht. Denn die Wirklichkeit wird nicht einfach durch Anschauung wahrgenommen. Durch die Anschauung wird ein Was gesehen. Sondern dieses Entdecken der Wirklichkeit, die Bejahung der Wirklichkeit, das ist ein Entschluss von mir her aus Gründen, das verantwortliche Existenzurteil, das ist nochmal ein Schritt mehr. Und das ist das, worauf sich, meine ich, sehr oft ja auch unser eigentliches Staunen und Bewundern erstreckt. Wenn man einen Menschen kennenlernt, von dem man fasziniert ist, findet, ist man natürlich von dessen Wie fasziniert. Aber noch tiefer ist man fasziniert, dass es sowas überhaupt gibt. Also das ist eigentlich das, was noch mehr einschlägt als das Was. Kommt mir jedenfalls so vor. Können wir diskutieren. Also natürlich angesichts dieses Was, das ist schon wahr, aber nochmal diese Zauber, das, was dann dort drin steckt. Also, worüber wird da geurteilt? Und da ist heute für die meisten ja so diese Antwort fraglos. Es geht um Hypothesen über unsere Weltwirklichkeit. Das, wir haben die Welt so vor uns. Und dann machen wir uns über diese Welt Hypothesen. Und das will ich in Frage stellen. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Ist wirklich das Paradigma dieser Wissenschaften, die Naturwissenschaften machen das genauso. Also die Naturwissenschaften gucken dann also die Welt an und machen dann einen Vorschlag, wie man sie interpretieren kann. Und jetzt gibt es genug Leute, die sagen, die Schöpfungslehre etwa, oder so etwas sei eben auch ein solcher Vorschlag. Die einen sagen Urknall, die anderen sagen eben Schöpfung oder wie auch immer. Also das Bild ist, ich habe die Realität vor mir und mache einen Vorschlag, wie man das wohl verstehen könnte. Und der Vorschlag, wie man was verstehen könnte, das nennt man Theorie. Und was ist eine Theorie? Theorie ist ein Netz von Hypothesen. Das heißt, ich behaupte nicht, dass das wahr ist, dass das so ist, sondern ich mache einen Vorschlag, du könntest die Sachen so verstehen, wenn du sie so siehst oder nimmst. Dann passt es zusammen. Das könnte man dort sagen. Und dann sagen die Leute also, Glauben, sagt zum Beispiel hier der Kollege Kreiner, Glauben ist das Leben mit der Hypothese Gott. Also ich habe die Welt vor mir und dann mache ich mir die Hypothese, sie ist das Werk eines Schöpfers. So, wie man dann sagen müsste, also Freundschaft heißt eigentlich, ich lebe die Hypothese, dass in einer Notlage mein Freund Peter mir also zu Hilfe kommen wird. Oder ich lebe mit der Hypothese, dass meine Frau mir wohl will. Oder so. Und dann sagt auch der Kollege Kreiner, das ist wissenschaftlich nicht ganz glücklich, nicht? Weil das so das Emotionale dabei fehlt, aber das ist nicht der Punkt. Das Emotionale kann ich ja einbauen. Ich kann sagen, es ist eine emotional induzierte Hypothese. Nicht bloß rational, sondern emotional induzierte Hypothese von dem Wohlwollen meiner Frau oder meines Freundes. Ich behaupte, dass diese Umsetzung gerade den Kernpunkt verliert, wobei es darum geht, weil bei manchen Dingen kann man nämlich den Kernpunkt vernachlässigen, bei anderen nicht. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, wenn ich sowas dahin male und frage Sie, was ist das? Dann werden Sie sagen, das ist ein Würfel. Und dann protestiert auch niemand. Bis zu dem Moment, wo ich sage, würfeln Sie mal bitte damit. Dann würden sie sagen, nee, ist doch kein Würfel, ist das Bild eines Würfels. Also es gibt einfach Bereiche, wo man sowas vernachlässigen kann. Und dann reden wir nicht davon und denken auch nicht groß daran. Aber wenn es jetzt gerade darauf ankäme, dann muss man an der Stelle präzise werden, genauer werden. Und so meine ich das jetzt mit dieser Sache, mit der Hypothese. Das ist nicht deswegen ungenügend beschrieben, weil das jetzt nicht die Emotionalität nicht einschließt und etwas zu trocken ist oder so. Nein, sondern weil es im Kern nicht stimmt. Wie komme ich nämlich zu, was heißt nämlich, also Hypothese, was heißt also Theorie als Hypothesengeflecht? Das, ich hatte das in anderen Punkten schon mal erklärt, da gilt wieder dasselbe. Wenn Sie sagen, nee, das wissen wir also nicht schon wieder, dann lasse ich es, Stoff haben wir genug, sonst nehme ich es nochmal auf. Also das ist der Gedanke, der heißt, also wir haben die Welt. Warum sollen wir nicht die Welt nehmen? Die Welt, und jetzt macht einer einen Vorschlag, wie könnte ich die Welt verstehen? Und dieser Vorschlag sieht dann so aus, die Welt nenne ich also W, ne? Und dann sage ich jetzt hier einfach A und sage hier, wenn A, so, wenn A, dann W. Ich setze also, mache einfach einen Vorschlag mit dem A. Das ist das, was die Einzelwissenschaften tun. So hat zum Beispiel der Mensch da mit dem Bezolring und so gedacht, das könnte ja vielleicht gehen oder so damit, dass man irgendwas vorschlägt. Also man hat zuerst ein Phänomen, das ist das Erste. Und dann frage ich, wie kann ich das Phänomen verstehen? Und diese erste Phase nennt Peirce jetzt Abduktion. Nicht Induktion, nicht Deduktion, Abduktion. Ich lasse mir einfallen, muss man fantasiereich sein, Ideen haben. Und Ideen kann man nicht machen, die müssen einem zufallen. Das bedeutet, ja, wenn ich das annehmen würde, dann könnte man das daraus folgern. Und das nennt die klassische Logik, nennt das den Modus Ponens. Ponere setzen. Ich setze mal A. Gesetz den Fall, heißt das da im Feder von Dings da. Ja, Gesetz den Fall. Also wenn ich da A annehme, dann käme B raus. Und jetzt meinen die Leute, so sei das auch. Eine solche Theorie, so gehe das auch in der Metaphysik, wenn ich von Gott als Schöpfer rede. Und das stimmt nicht. Wenn ich das anwende auf Gott und die Welt, wenn ich jetzt A mal Gott einsetzen würde, dann sehen Sie, hat das schon den einen Schönheitsfehler. Hier steht, wenn A, dann Welt. Das heißt, dann muss ich sagen, wenn Gott ist, dann muss die Welt sein. Und das sagt gerade der Schöpfungsglaube nicht. Denn Gott bleibt ja Gott, auch wenn er nicht schafft. Also ich könnte da schon nicht einfach schreiben, wenn A, dann B, sondern ich müsste schreiben, wenn A, dann möglicherweise B oder so. Nicht? Tatsächlich macht die Metaphysik ganz was anderes. Die Metaphysik macht Folgendes, die sagt, wenn nicht A, dann nicht B. Das nennen die Leute Modus Tollens, aufheben. Wenn ich A aufhebe, wäre auch W aufgehoben. Nun ist aber W da, dann gibt es also auch A. Das ist einfach ein anderer Entwurf, der hier raus... Nein, ich muss noch besser anders... War falsch gemacht, so muss ich meinen. So. Nee, doch, war schon richtig. Also nochmal. Verzeihung. Also mit dem Strich nicht drüber. Wenn nicht A, dann nicht W. Nun ist aber W... dann muss ich auch A annehmen. Das ist hier kein Vorschlag, sondern das ist eine Einsicht. Wenn es kein Absolutes gibt, gibt es kein Relatives. Nun gibt es Relatives, also gibt es Absolutes. Und deswegen heißt das Modus Tollens. Hier habe ich umgekehrt gesagt, ich mache mal den Vorschlag, es gibt A, was bleibt hier nämlich auch offen? Das eine war schon, dass es hier genötigt wird. Das zweite ist, dass der Mensch, der A vertritt, nichts dagegen hat, wenn ein anderer B oder C vertritt. Ein Wissenschaftler möchte natürlich seine Theorie gerne in die Lehrbücher haben, aber auf der anderen Seite möchte er natürlich auch den Fortschritt der Wissenschaft. Das heißt also, der Fortschritt soll so lange warten, bis er in den Lehrbüchern ist, aber dann kann es weitergehen, nicht? Und dann haben die Leute zuerst mal den Vorschlag gemacht, Phlogiston fürs Verbrennen. Und haben gedacht, nee, das funktioniert doch nicht so richtig. Und heute reden sie von Oxidation. Aber kein ernsthafter Physiker, der gleich das reflektiert, wird Ihnen sagen, die Sache mit dem Phlogiston ist falsch. sondern es ist nur nicht so praktisch. Es beweist und begründet nicht genug. Also Theorien sind niemals, werden als Wahrheit nicht behauptet, sondern die werden als ein nützlicher Vorschlag zum Verständnis gemacht. Deswegen ist es völlig klar, dass man nicht für eine Theorie stirbt. Und es war völlig richtig, dass der Galilei dafür nicht auf den Scheiterhaufen geht oder so etwas. So what? Nicht? Hier aber wird nicht ein Vorschlag gemacht, beliebig anders. Und hier wird gesagt, wenn A nicht ist, dann gibt es gar kein B. Da kannst du Bs und Cs hinmalen, wie du willst. Ohne das A gibt es das W nicht. Nun gibt es aber das W, also folgt daraus das A. Und hier wird nicht ein Vorschlag gemacht, sondern hier wird eine Einsicht behauptet. Ob dies eine echte ist oder eine falsche, müssen wir jetzt nicht erörtern, weil wir jetzt nicht alles machen können zugleich, sondern hier geht es mir nur um dieses methodischen Gedanken. Dass hier etwas anderes vorliegt. Daher wirkt das hier so tolerant, und dann diese Metaphysiker sind immer so verbohrt. Und die gesagt, es geht nicht um verbohrt sein oder so, um Toleranz, sondern hier geht es darum, dass an dieser Stelle gar kein Wahrheitsanspruch erhoben wird. Der einzige Wahrheitsanspruch ist der, der hier in dem Pfeil drin steckt. Ich behaupte, dass wenn ich A annehme, B daraus folgt. Das schon. Aber ich habe überhaupt nicht behauptet, nur wenn A das B. Das tut kein Ingenieur, Naturwissenschaftler. Ich mache einen Vorschlag, ist immer da. Und wenn einer andere kommt, der besser ist, weil er mehr erklären kann, weil bei jedem Vorschlag irgendwelche Probleme auftauchen und Einwände und Schwierigkeiten, denken Sie, was bei Gott auftaucht, vor allen Dingen das Theodizee-Problem oder so. Nicht? Also Probleme tauchen überall auf, also können wir, gucken wir mal. Aber hier wird ja nicht bloß der Pfeil behauptet, sondern hier wird das Ganze behauptet, dass also ohne dieses A das W gar nicht da ist. Nun ist es aber da. Also, und ich meine, dass ich also in dieser Weise denken muss, und deswegen ist derjenige, der jetzt von Gott redet, der übernimmt nicht eine Hypothese, so einen Vorschlag, sondern der sagt, ich bin überzeugt, dass, und das würde ich auch im Zwischenmenschlichen so meinen, dass wenn man sich kennenlernt, am Anfang natürlich Hypothesen stehen. Meint der andere es ernst? Oder wie ist das? Erste Eis essen und zweites Eis essen und was weiß ich, was sich über die Dates da alles so tut. Also das gehört da alles hin, aber irgendwann ist der Punkt, wo gesagt wird, jetzt bleibe ich nicht mehr in der Hypothese, sondern jetzt ist es entweder, das ist so oder es ist nicht so. Und dann ist das nicht was Nebensächliches, sondern diese wesentliche Struktur, dass ich hier nicht einen Vorschlag mache und ein vielleicht, oder es könnte sein, eine mögliche Erklärung, sondern mich entscheide, diese Erklärung zu übernehmen, das ist ein Willensakt, in dem was passiert, und das unterscheidet den eigentlichen Glaubens, das Glaubensbekenntnis von der Theorie. Derjenige, der wirklich glaubt, macht nicht mehr eine Theorie. Das können Sie bei Buchensky in der Logik des Glaubens etwa nachlesen. Die Formeln sind als solche dieselben, nicht? Nur ist es so, dass sie hier nicht als Theorie vorgelegt werden, sondern als Behauptung, sodass deswegen dafür Leute ja sterben auch. Nicht? Also dieses Moment, mir geht es nicht um die Emotionalität, ob die drin ist oder nicht, sondern mir geht es um diesen Ernst der Behauptung. Deswegen sage ich, ist es nicht richtig gesehen, und deswegen verstehe ich in diesem Punkt den Kollegen Kreiner nicht, dass er sagt, ich entwerfe den, auch Pannenberg beschreibt den Glauben als Hypothese. Nun hat er einen anderen Hypothesenbegriff, der sagt, Hypothese heißt, es ist noch nicht erwiesen. Das kommt erst nach dem Weltende oder so. Das ist dann eine eigene Schwierigkeit, aber das müssen wir jetzt nicht erörtern. Ne? Da würde ich nur einfach sagen, das nennen normale Leute nicht Hypothese, nur so. Aber da stellt sich es ein bisschen anders dar, nicht? Dass er sagt, es ist nicht beweisbar oder nicht bewiesen. Aber jetzt sehe ich, wir sind, um Himmels Willen, niemand sagt was. Also jetzt machen wir erstmal unsere Pause. Und dann haben Sie das Wort dann gleich danach der Pause. Dann, wenn jemand so nett ist, macht Ihnen das Fenster auf, dass wir wieder ein bisschen Sauerstoff reinkriegen. Dann machen wir dann weiter damit.